Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Danke, Jesus, dass wir dich haben. Danke, dass wir in dir alles haben, in dir und dem Vater und dem Heiligen Geist. Danke für deine Segnungen, für deine Gegenwart in uns, in unserer Mitte auch. Und bitten dich auch jetzt für die Predigt, dass du uns Kraft schenkst beim Hören mit den Ohren, Kraft schenkst beim Hören mit dem Herzen. Ja, lass es deine Worte sein, rede du zu uns, wirke du, was dir gefällt, in unserer Mitte, in unserem Miteinander, in unserer Gemeinde, in unserem Alltag, in unseren Familien. Wir sind angewiesen auf dich, auf dein Wirken. Wir wollen uns dir öffnen, uns dir hingeben und sehen, was du mit uns tust und tun möchtest. Amen. Es gibt einen Film, der heißt Im Dutzend billiger. Im Dutzend billiger. Und es geht da um eine Familie mit 12 Kindern, also ein Dutzend. Ganz schön viele, 12 Kinder. Und man bekommt in diesem Film ihren Familienalltag zu sehen, ihre Herausforderungen, ihren Umgang miteinander. Und da geht es natürlich ziemlich oft drunter und drüber. Und die Frage ist, wie werden wir da einander gerecht? Wie werden alle allen anderen gerecht? Bei 14 Leuten. Sie haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Interessen. Wie können sie da zusammenleben? Wie können sie da zusammenhalten? Letztlich müssen sie schauen, was ist das, was uns zusammenhält. Was ist das, was uns zusammenhält? Was ist das, was uns eint? Und das Gleiche wollen auch wir heute schauen. Was ist das, was uns zusammenhält, zusammenhalten kann? Was ist es, was das Volk Gottes, beziehungsweise was ist es, was uns als Gemeinde eint? Und das schauen wir uns an bei einer Familie mit 12 Kindern. Nicht bei den im Dutzend billiger, nicht bei denen, sondern bei Jakobs Familie. Denn Jakob hat auch 12 Kinder bekommen. Und wir erinnern uns an die letzten Male. Er selbst, Jakob, war der Enkel von Abraham und der Sohn von Isaak. Gott ist mit ihnen, mit seinen Vätern, aber sie haben immer nur 2 Söhne bekommen. Jetzt ist Jakob an der Reihe. Er ist der Nächste, der den Segen Gottes trägt. Er kommt zu seinen Verwandten nach Haran. Da verliebt er sich in die schöne Rahel. Er zahlt den Brautpreis an den Schwiegervater von 7 Jahre Arbeit. Sein Schwiegervater, der Laban, der hintergeht ihn. Er gibt ihm Lea als Frau. Der Jakob merkt es erst nicht. Aber dann heiratet er sie doch. Oder ja, kriegt es nicht mit, wie sie zu ihm kommt. Und jetzt ist er mit Lea verheiratet. Das wollte er nie. Und er liebt die Lea auch nicht so richtig. Aber dann darf er auch Rahel heiraten. Aus seiner Sicht zum Glück darf er auch noch Rahel heiraten, muss dafür aber nochmal 7 Jahre arbeiten. Und mit ihnen, mit Lea und Rahel, bekommt er 12 Kinder. Eine große Familie. Und wie diese Großfamilie entsteht, das lesen wir heute im nächsten Abschnitt, im nächsten Text, vor allem in Kapitel 30. Da lesen wir, wie diese Familie entsteht. Und die Frage ist eben, was gibt es bei ihnen, was sie eint, was sie zusammenhält? Und deshalb, wenn ich diesen Text gleich einmal lese, schaut doch mal, wo sind da Sachen im Text, wodurch der Zusammenhalt gefördert wird oder was so den Zusammenhalt begünstigt. Was gibt der Text daher? Ich lese ihn einmal vor und ihr schaut mal, wo steckt da Zusammenhalt drin. Ich lese ab 1. Mose 29, ab Vers 30. Der Vers war noch von letztem Mal, ich lese ihn nochmal für den Zusammenhang. Da ging Jakob auch zu Rahel ein, heiratete auch sie. Und er, Jakob, liebte auch Rahel mehr als Lea. Und er diente bei Laban noch weitere 7 Jahre. Und dann Vers 31, da fängt der eigentlich Predigtext an. Und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, sie nicht so geliebt war von Jakob, da öffnete Gott ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Ruben, denn sie sagte, ja, der Herr hat mein Elend angesehen, denn jetzt wird mein Mann mich lieben. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sie sagte, ja, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin, so hat er mir den gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, da sagte sie, diesmal endlich wird sich mein Mann an mich anschließen. Ist also wohl immer noch nicht passiert. Jetzt wird er mich aber lieben, jetzt wird er sich an mir anschließen, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Dann wurde sie noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sie sagte, diesmal will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda. Und sie hörte auf zu gebären. Und als Rahel sah, dass sie selbst dem Jakob nicht gebar, da war Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig und sagte zu Jakob, gib mir Kinder, und wenn nicht, dann sterbe ich. Da entbrannte Jakobs Zorn gegen Rahel und er sagte, bin ich an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht vorenthalten hat? Sie sagte, siehe, da ist meine Magd Bilha. Geh zu ihr ein, dass sie auf meinen Knien gebäre und auch ich aus ihr erbaut werde, dass ich von ihr Kinder bekomme. Und siehe, die Rahel gab ihm ihre Magd Bilha zur Frau und Jakob ging zu ihr ein. Da wurde Bilha schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Rahel aber sagte, Gott hat mir Recht verschafft und auch auf meine Stimme gehört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Und Rahels Magd Bilha wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft, habe auch gesiegt. Und sie gab ihm den Namen Naphtali. Und als Lea sah, dass sie aufhörte zu gebären, da nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sagte Lea, zum Glück. Und sie gab ihm den Namen Gad. Und Silpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea, zu meinem Glück, denn glücklich preisen mich die Töchter. Und sie gab ihm den Namen Asser. Und Ruben ging aus in den Tagen der Weizenernte und fand Dudaim, wahrscheinlich Früchte der Alraune, fand Dudaim, die auch Liebesäpfel genannt werden, auf dem Feld. Und er brachte sie, die Dudaim, seiner Mutter Lea. Da sagte Rahel zu Lea, gib mir doch von den Dudaim deines Sohnes. Sie, Lea, aber sagte zu ihr, ist es dir zu wenig, meinen Mann zu nehmen, dass du auch die Dudaim meines Sohnes nehmen willst? Da sagte Rahel, so mag Jakob denn diese Nacht bei dir liegen, als Entgelt für die Dudaim deines Sohnes. Und als Jakob am Abend vom Feld kam, dann ging Lea hinaus ihm entgegen und sagte, zu mir sollst du eingehen, denn gekauft habe ich dich, gekauft mit den Dudaim meines Sohnes. Da lag er in dieser Nacht bei ihr. Und Gott hörte auf Lea, sodass sie schwanger wurde und ihm Jakob einen 5. Sohn gebar. Da sagte Lea, Gott hat mir meinen Lohn dafür gegeben, dass ich meinem Mann meine Magd gegeben habe. Und sie gab ihm den Namen Issachar. Und Lea wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob einen 6. Sohn. Da sagte Lea, mir hat Gott ein schönes Geschenk geschenkt. Diesmal wird mein Mann mich erheben, denn ich habe ihm 6 Söhne geboren. Und sie gab ihm den Namen Sebulon. Und danach gebar sie eine Tochter und gab ihr den Namen Dina. Und Gott dachte an Rahel. Und Gott hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, Gott hat meine Schmach weggenommen. Und sie gab ihm den Namen Josef und sagte, der Herr füge mir einen anderen Sohn hinzu. Das ist der Text in der Bibel. Wo haben wir da jetzt Sachen gesehen, wodurch der Zusammenhalt gefördert wird? Da war nicht so viel, oder? Es ist ein großes Drunter und Drüber. Bei 12 Kindern ist es schon schwer genug, den Überblick zu behalten. Wie viel mehr, wenn sie von 4 Frauen kommen? Und dann noch, wenn jede vor allem für die eigenen Interessen lebt. Es ist ein großes Wetteifern ums Kinderkriegen und um den Mann, die Aufmerksamkeit des Männemannes. Aber mit Zusammenhalt ist hier nicht so viel. Es ist einfach nur ein Streit ums Kinderkriegen und andere Sachen. Und um dazu den Überblick zu behalten, habe ich das nochmal hier in einer Tabelle zusammengefasst. Da sehen wir das nochmal, Lea auf der linken Seite und Rahel auf der rechten Seite. Lea hat am Ende 8 Söhne, Rahel hat am Ende 3 Söhne. Später bekommt sie auch noch den Benjamin dazu, der ist hier noch nicht da. Und bei beiden kommen eben diese 2 Söhne von ihren Mägden da hinzu. Aber auch die galten damals als ihre Kinder. Rahel kam irgendwann auf diese Idee, hatte es ja auch schon vielleicht bei ihren Vorfahren mitbekommen. Hat gesehen oder hat sich gefragt, wie kann das sein? Meine Schwester kriegt einen Haufen Kinder und ich keins. Ah, aber mit meiner Magd, da kann ich vielleicht nachhelfen. Lea sieht, oh, das funktioniert ja, dann mache ich das auch so. Und so kommen wir auf diese Zahlen. Erst 4 von Lea, dann 2 von Rahel durch die Bilha, dann nochmal 4 von Lea, erst 2 durch Silpa und dann nochmal 2 eigene, dann noch eine Tochter, die Dina. Und erst ganz am Ende bekommt Rahel auch einen eigenen Sohn, den Josef, den Jüngsten. Und der wird später von seinem Papa dann ganz besonders geliebt, weil er ja auch die Rahel so besonders liebt. Also das sind die Kinder, die hier bei diesem Wetteifern geboren werden. Und wir erfahren bei jedem von ihnen, warum er so heißt, wie er heißt. Durch diese Benennung, durch diese Namen, dadurch zeigen Rahel und Lea, was in ihren Herzen ist. Warum ihnen die Kinder wichtig sind, was sie mit ihnen verbinden, was sie vorhaben mit ihnen. Und was wir da sehen, sind keine guten Motive, überwiegend keine guten Motive. Wir lesen von Egoismus, von Neid, von Kampf, von der Suche nach Glück bei Menschen, die ihnen das niemals geben können. Also wir können das mal durchgehen. Die Namen. Lea nennt den ersten Ruben, das heißt seht, ein Sohn. Sie nennt ihn so, weil sie hofft, dass Jakob sie wegen ihm endlich lieben wird. Ruben ist für sie wie ein Mittel zum Zweck, zu der Liebe ihres Mannes. Dann nennt sie den zweiten Simeon, das heißt Erhörung, weil sie so darunter leidet, zurückgesetzt zu sein und meint, jetzt von Gott erhört worden zu sein. Den dritten nennt sie Levi, das heißt Anhänglichkeit, und wieder, weil sie meint, dass Jakob jetzt an ihr hängen wird. Er sie dadurch, durch diesen dritten Sohn, er sie mehr lieben wird. Dann den vierten, da sehen wir mal ein gutes Motiv bei ihr, sie lobt Gott für Juda. Als Rahel dann den ersten Sohn benennt, nennt sie ihn Dan. Das heißt, Gott hat gerichtet, er hat gerichtet. Weil Rahel meint, dass Gott jetzt für Gleichberechtigung gesorgt hat. Lea hat einen Sohn, dann muss doch auch sie auch einen haben. Dann kommt Naphtali, das heißt Kampf. Sie nennt ihn so, weil sie nur den Kampf mit ihrer Schwester sieht und auch meint, ihn gewonnen zu haben. Das andere sieht sie gar nicht mehr. Ihre Kinder oder auch dieser Sohn ist auch für sie ein Mittel zum Zweck. Eine Trophäe, eine Siegestrophäe. Dann ist wieder Lea an der Reihe. Es kommen Gad und Asa. Beides bedeutet Glück. Und sie sagt sich, die Kinder sind mein Glück. Für sie hängt das Glück ihres Lebens an ihren Kindern. Sie lastet ihren Kindern auf, für ihr Glück zu sorgen. Ihre Kinder müssen sie erfüllen. Und dann kommt das alte Motiv nochmal hoch. Issachar wird noch zwischendrin geboren. Auch da irgendwie so eine verzerrte Sicht, die sie dabei hat. Und dann kommt das alte Motiv nochmal hoch. Sie nennt den sechsten Sebulon. Das heißt erhöhen im Sinne von Ehren. weil sie immer noch hofft, dass der Jakob sie ehren wird, sie erhöhen wird, er sie endlich wirklich als rechtmäßige und würdige Ehefrau behandelt. Und dann der Abschluss, Rahel nennt Josef den sechsten oder den, nicht den sechsten, den ersten, den sie hat und den elften Sohn, das zwölfte Kind insgesamt, sie nennt ihn Josef. Das heißt, er, Gott, er füge hinzu, weil sie mit diesem einen noch nicht zufrieden ist, sondern sie auf jeden Fall noch einen mehr haben möchte. Er füge hinzu. Und dann sehen wir hier die Suche nach Glück, das Verlangen nach mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe oder nach mehr Prestige. So sehen sie ihre Kinder. Das ist der Hauptgrund für sie, warum sie Kinder wollen. Aber sie wollen Kinder nicht in erster Linie aus Hingabe, nicht um sich selbst an sie verschenken zu können, auch nicht um den Kindern das Licht der Welt zu schenken, ihnen ein Leben zu schenken. Das kam vielleicht auch an zweiter oder dritter Stelle. Aber ihr Hauptanliegen sehen wir daran, wie sie die Kinder nennen. Und das sind überwiegend egoistische Motive. Und dann sehen wir hier auch, da können wir uns das vorstellen, wie diese Kinder in solche Familienverhältnisse hineingeboren werden. Und wir sehen das auch schon an einer Stelle, was das mit ihnen macht. Wir sehen das zum Beispiel bei Ruben. Er hält natürlich zu seiner Mutter, zu Lea, völlig verständlich, völlig nachvollziehbar. Er gibt ihr diese sogenannten Dudaim, diese Liebesäpfel. Und natürlich wird jeder Sohn vor allem seine Mutter unterstützen, zu seiner Mutter halten. Und wenn die jetzt dann gegeneinander kämpfen, dann kann man sich leicht vorstellen, was auch die Söhne miteinander machen. Und vermutlich sah das damals auch so aus, dass sie nicht alle in einem großen Zelt oder in einem großen Haus gelebt haben, sondern dass jede Frau ihr eigenes Zelt hatte. Also Lea ein Zelt, Rahel ein Zelt, die beiden Mägde vielleicht jeweils direkt daneben in einem Zelt. Und die Söhne waren dann natürlich auch bei ihren Müttern. Die einen wurden von Lea und Silpa geprägt und erzogen, die anderen von Rahel und von Bilha. Und natürlich macht das was mit der Gesamtfamilie. Und dann wird auch das der normale Verlauf gewesen sein. Jeder Zweig bildet eine eigene Nachkommenschaft. So war es bei Ismael auch und bei Esau. Da blieb man auch nicht als Geschwister zusammen, sondern aus ihnen wurden eigene Völker, die immer weniger mit den Nachkommen ihres Bruders zu tun hatten. Hier sieht auch das danach aus, als würde das passieren. Und was, wenn die Kinder rausfinden, warum sie heißen, wie sie heißen? Also es muss ja irgendwann gewesen sein, dass sie sich das gefragt haben, dass sie das wissen wollen, dass sie vielleicht auch die selber nachfragen, Mama, warum heiße ich denn eigentlich Kampf? Und was sagst du da als Rahel, wenn du die Wahrheit sagen willst? Weil ich mit deiner Tante gekämpft habe und stärker bin. Wie muss das für die Kinder gewirkt haben, auch die anderen, wenn sie ihre Namensbedeutung erfahren? Okay, meine Mama benutzt mich eigentlich nur. Ich bin wie eine Trophäe, wie ein Mittel, um ihre Wünsche zu erfüllen. Und das, um andere aus der Familie zu übertrumpfen. Okay, also so behandeln wir uns also untereinander, alles klar. Das sind die Familienverhältnisse, in die hinein die Kinder geboren werden. Und das sind wirklich keine guten Aussichten für ein Familienleben. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist das Volk Gottes. Gott hatte sich diese Familie auserwählt, um bei ihnen zu sein, um sie zu segnen und um sie zu gebrauchen. Na dann viel Spaß bei dem Zusammenhalt in der Familie. Und natürlich, wenn man sich das vorstellt, wenn man das liest, da sind schon auch Schwierigkeiten dabei, die es verständlich machen, warum Lea und Rahel sich hier so verhalten. Wenn wir auf Lea schauen, sie war verheiratet und wird von ihrem Mann nicht geliebt. Er gibt ihr nie das Gefühl, angenommen zu sein, wertgeschätzt, unterstützt zu sein. Und das ist hart. Die Schwester bekommt die Aufmerksamkeit, die Wertschätzung, die Zärtlichkeit. Sie ist die Zurückgestellte, die Ungeliebte, die nicht so hübsche. Und das ist wirklich hart. Aber sie sucht weiter dort Annahme und Liebe, wo sie sie niemals so bekommen kann, wie sie sie braucht und wie sie sie bekommen könnte. Sie sucht sie bei Menschen, bei ihrem Mann und bei ihren Kindern. Und bei Rahel, da ist es genau andersrum. Sie wird zwar von ihrem Mann geliebt, aber sie bekommt keine Kinder. Und das war damals mindestens genauso hart. Die Schwester ist gebärfreudig, hat viel zu tun, hat immer ein süßes Kind auf dem Arm oder ein lachendes Kind um sich herum. Sie ist die Kinderlose. Sie muss andere Arbeiten verrichten. Sie sieht nicht, wie Menschen unter ihrer Fürsorge heranwachsen. Sie hat keine Absicherung fürs Alter und kann von niemandem gesehen werden als tolle Mama. Auch das ist hart. Aber auch sie geht damit nicht zu Gott. Sondern wo geht sie hin? Sie geht zu ihrem Mann und sagt, gib du mir Kinder. In Vers 1 hatten wir das, Kapitel 30. Und die große Ironie dabei ist, alle beiden, beide Schwestern wollen genau das, was der andere hat. Lea sagt, wäre ich doch nur geliebt. Schaut mal in Vers 33 und 34, wie sie ihre Söhne genannt hat, vor allem die ersten. Wäre ich doch nur geliebt, dann wäre alles gut. Dann wäre ich glücklich, sagt sie sich. Rahel ist geliebt und sie sagt, hätte ich doch nur Kinder. Dieser Vers 1 bei Kapitel 30. Dann habe ich das, was ich brauche. Und schaut mal, sie meint wirklich, dass ihr Lebensglück daran hängt. Ohne Kinder, Jakob, kann ich nicht leben. Ich muss sterben ohne Kinder. Alle beide haben genau das, was der andere will. Beziehungsweise sie sehen gar nicht, was sie Gutes haben und sehnen sich nur nach dem, was der andere hat. Sie alle beide denken, wenn ich nur das und das hätte, dann wäre ich glücklich. Dann habe ich das, was ich brauche. Und ihr Lieben, das ist etwas so tief Menschliches. Beim Nachbarn ist das Gras immer grüner. Man wünscht sich so oft genau das, was man gerade nicht hat, aber was ein anderer hat. Und denkt, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und auch die anderen Sachen, die hier passieren, ist das bei uns nicht auch ganz ähnlich? Wir schauen, wo bleiben wir? Wo werden meine Bedürfnisse gestillt? Wo komme ich zu meinem Recht? Wenn niemand auf mich achtet, muss ich wenigstens selbst auf mich achten und dafür sorgen, dass andere mir auch das geben, was ich verdiene oder meine zu brauchen. Und ich glaube, da kann sich keiner von uns rausnehmen. Da kann auch ich mich nicht rausnehmen. So funktionieren wir natürlicherweise immer. Es sind unterschiedliche Sachen, die wir begehren, ja. Und manche davon sind oder scheinen zumindest auch edler als andere. Aber letztlich schauen wir, wo bleibe ich? Wo komme ich zur Geltung? Wie kann ich meinen Einfluss vergrößern oder den meiner Gruppe vergrößern? Ist auch alles so, dass ich mich wohlfühle? Jedem das Seine und mir das Beste. Wenn jeder an sich denkt, ist doch an alle gedacht, oder? Und wir werden aber nicht Frieden erleben, wenn wir von Menschen suchen und fordern, dass sie uns das geben, was wir wollen. Anerkennung, die du von anderen bekommst, mag sich gut anfühlen. Aber was musst du nicht alles tun, um Anerkennung zu bekommen oder Anerkennung zu erhalten? Liebe, die du von einer Person des anderen Geschlechts bekommst, mag dich zeitweise glücklich machen. Aber wenn du dich von dieser Liebe abhängig machst, wird dein Herz nicht frei sein und du nicht zur Ruhe kommen. Wenn wir darauf unser Miteinander gründen, wir geben uns gegenseitig schön das, was wir voneinander wollen, kann das eine Zeit lang gut gehen. Aber irgendwann wird das Schädliche daran durchkommen. dass Menschen außen vorbleiben, die nichts zu geben haben. Die anderen schätzen sie nicht wert, integrieren sie nicht, lieben sie nicht. Nur die Leistungsstarken, die Klugen oder die besonders Freundlichen gelten dann etwas. Oder man wird immer mehr abhängig voneinander und merkt gar nicht, wie einen das aufzehrt. Man berechnet sein Vorgehen und man verstellt sich. Und das kann in allen Beziehungen passieren, in denen wir stehen. In der Familie, in der Ehe, in einer Freundschaft oder auch hier in der Gemeinde. Wenn wir uns gegenseitig nur irgendwelche Erwartungen erfüllen, wir nur zusammenbleiben, solange unsere Interessen miteinander kompatibel sind, aber mehr nicht, dann ist das keine Verbindung, die trägt. Das eint uns nicht. Das bringt früher oder später auseinander. Weil es dann sein kann, dass plötzlich nicht mehr da ist, was uns zusammengehalten hat. Lea und Rahel, sie suchen bei Jakob und bei ihren Kindern etwas, was ihre Beziehungen untereinander vergiftet. Sie denken, wenn ich doch nur diese oder jene Art von Beziehung hätte, dann könnte ich der sein, der ich sein soll. Erst wenn das und das erfüllt ist, dann hätte ich auch etwas zu geben. Aber sie schauen nicht, wie kann ich Segen sein, ohne dass alle meine Bedürfnisse gestillt sind. Bin ich überhaupt so wichtig, wie ich denke? Bei wem bin ich denn so wichtig? Wo kommt es denn drauf an? Sie fragen nicht, was dient denn unserer Familie? Und sie fragen nicht, gibt es nicht eine tragfähige Grundlage für mein Leben, für unsere Ehe und für unsere Kinder? Welche Hilfe will mir Gott denn sein? Was sagt er über mich? Was heißt es denn, dass seine Liebe und seine Gegenwart völlig genug sind? Brauche ich wirklich das und das? Und du kannst mal einsetzen bei dir, was es bei dir ist. Brauche ich wirklich das und das, um glücklich zu sein? Und bevor wir uns diesen Fragen weiter zuwenden, fragen wir nochmal nach dem Zusammenhalt im Volk Gottes. So wie wir es gelesen und wie ich es beschrieben habe, so sieht es also aus in dieser auserwählten Familie. Es ist ein großer Streit ums Kinderkriegen, ein Streit um den Mann, um Anerkennung und Liebe. Wo ist da jetzt der Zusammenhalt? Gibt es den überhaupt? Oder ist es wie auch bei uns so oft, jeder macht halt sein eigenes Ding. Man gehört formal zusammen, aber wirklich eine Einheit ist man nicht. Und doch, es gibt diesen Zusammenhalt. Und auch wir brauchen diesen Zusammenhalt immer mehr. Also wo ist der Zusammenhalt, beziehungsweise wie kommt er zustande? Das ist jetzt die Frage, die uns hoffentlich alle unter den Nägeln brennt. Und ich gebe zu, nur in diesem Kapitel hier, da lese ich so gut wie nichts von Zusammenhalt. Es blitzt höchstens hier und da mal auf, aber mehr auch nicht. Die Kinder werden in diese Familienverhältnisse reingeboren. Es wäre zu erwarten, dass jeder Sohn oder jeder Zweig seine eigene Nachkommenschaft hervorbringt. Dass sie getrennte Wege gehen, wie Ismael und Esau, so sieht das hier aus. Aber Gott hatte etwas anderes vor. Und Gott hat auch mit uns etwas anderes vor. Und dann ist es wie ein Wunder. Dann ist es ein Wunder, dass der Zusammenhalt in dieser Familie später so sehr da war. Und dazu helfen uns die späteren Kapitel, weil da genau das deutlich wird. Da haben wir die Geschichte mit Josef und wie seine Brüder mit ihm umgehen. Und da ist Zusammenhalt so ein großes Thema. Und wir sehen da, wie sich das Ganze entwickelt. Von dem, was wir hier haben, kein Zusammenhalt. Zu dem, dass sie eine richtig starke Einheit werden. Also wie entwickelt sich das Ganze und was können wir daraus lernen? Es geht damit weiter. Zunächst, der Jakob, der Papa, liebt den Josef am allermeisten. Er bevorzugt ihn, den Jüngsten. Den von seiner geliebten Rahel. Er macht ihm größere Geschenke als alle anderen. Und die anderen merken das natürlich. Unser Vater bevorzugt den immer. Das ist unfair. Der Kleinste muss am wenigsten arbeiten und wird dafür auch noch belohnt. Und dann kommt Josef auch noch zu ihnen. Der erzählt seinen Brüdern von seinen Träumen, wo er im Mittelpunkt steht, wo die anderen ihm dienen und sich vor ihm niederfallen. Die natürliche Reaktion der Brüder: Sie hassen Josef. Sie können ihn kein bisschen ausstehen. Völlig verständlich. Und das ist übrigens aber noch nicht der eigentliche Zusammenhalt, dass sie sich jetzt zusammen gegen einen gemeinsamen Feind verschwören. Weil da ist ja der Josef außen vor und auch der Benjamin. Und nur einen gemeinsamen Feind haben, das ist kein echter Zusammenhalt. Jedenfalls bietet sich ihnen dann irgendwann die Chance. Ohne dass der Papa es mitbekommt, verkaufen sie Josef als Sklaven. Damit sind sie ihn los. Dem Papa erzählen sie, dass ein wildes Tier ihn getötet hat. Der ist natürlich sehr, sehr traurig, todtraurig. Und dann führt Gott die Geschichte aber weiter. Und er wendet das Blatt. Josef ist in Ägypten und da steigt er als Sklave immer höher auf. Zwischendurch im Gefängnis, aber auch da steigt er wieder auf, bis er die rechte Hand des Pharaos wird. Also Josef ist jetzt die rechte Hand des Pharaos und dann kommt es zur Hungersnot. In der ganzen damaligen Welt und auch in Kanaan ist Hungersnot. Die Brüder und ihre Familien kommen in große Not. Sie müssen jetzt nach Ägypten, weil es nur noch dort Nahrung zu kaufen gibt. Und dann stehen sie vor diesem zweitmächtigsten Mann Ägyptens. Und sie haben keine Ahnung, dass es ihr Bruder ist. Und ihr Bruder, der Josef, fängt an, ihre Gesinnung zu testen. Er setzt sie ein wenig unter Druck. Er fragt sie aus, stellt Bedingungen, damit sie Nahrung bekommen. Mal muss einer von ihnen bei ihm bleiben, mal müssen sie zeigen, dass sie die Wahrheit sagen und auch noch den allerjüngsten Bruder Benjamin zu ihm bringen. Und sie wissen, die Brüder, wie sehr ihr Vater jetzt an dem Benjamin hängt, nachdem Josef nicht mehr da ist. Und sie wissen um ihre eigene Schuld bei der ganzen Sache. Und dann gibt es da so bewegende Momente und so bewegende Reden. Es kommt dazu, sie sind wieder mit dem Benjamin vor Josef, vor dem zweitmächtigsten Ägyptens. Sie sind vor ihm, wollen wieder Essen mitnehmen. Josef hat sich immer noch nicht zu erkennen gegeben. Und Josef steckt dann unbemerkt seinen eigenen silbernen Becher in Benjamins Beutel, will ihm den unterschieben und ihm ein Verbrechen andichten. Und dann holt er sie zu sich und sagt: Du hast ihn gestohlen, du musst bestraft werden, Benjamin. Ihr anderen, ihr könnt zurück zu eurem Vater. Bist ja nur du schuld, Benjamin. Und die Brüder kriegen es mit der Angst zu tun. Oh, wenn wir jetzt auch noch den Benjamin verlieren und nicht mehr zu Jakob zurückbringen. Wir sind Schurken, wir haben es so schlecht gemacht und jetzt auch noch das. Und dann tritt aber Juda vor und hält so eine bewegende Rede. Und er sagt: Oh, du Mächtiger des Pharaos, bevor du Benjamin bei dir behältst, nimm lieber mich. Bestrafe mich anstelle meines Bruders. Nimm mich, aber lass Benjamin zu seinem Vater zurück. Ich kann nicht zulassen, dass Benjamin das zustößt. Ich kann nicht zulassen, dass mein Vater das zustößt. Nimm lieber mich. Und wir sehen da, jetzt stehen sie füreinander ein. Sie halten zusammen. Sie nehmen lieber Schaden an sich selbst in Kauf, damit es dem anderen gut geht. Und es ist so berührend, diese Geschichten zu lesen. Und nach Judas Rede, da gibt sich Josef dann zu erkennen. Er kann nicht mehr. Er gibt sich zu erkennen. Und nach all dem Bösen, was ihm seine Brüder angetan haben, den Hass, die Ausgrenzung, dass sie ihn verkauft haben, er als Sklave in einem fremden Land leben musste. Das müssen wir uns mal vorstellen. Nach all dem, was sie ihm angetan haben, was macht Josef? Schaut, was Kapitel 45 Abvers 1 heißt. Juda hat diese Rede gehalten und dann heißt es: Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Pharaohaus, das Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren so betroffen vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun, schaut, was er sagt, Vers 5. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig, auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Dann redet er weiter und am Ende seiner Rede, Vers 14. Und er, Josef, fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals und herzlich küsste er alle seine Brüder. Und seine Brüder weinten und er weinte an ihnen. So schön. Sie versöhnen sich. Josef vergibt ihnen. Da ist kein Groll mehr, da ist kein Ärger, kein Hass. Kein Ärger über das, was man sich gegenseitig angetan hat. Josef hat bei den Brüdern gesehen, jetzt halten sie zusammen. Und er weiß, auch ich bin einer von ihnen. Er liebt sie, er will sie lieben und er bittet sie, kommt hier, zieht zu mir nach Ägypten. Die Hungersnot wird noch eine Weile dauern, aber hier kann ich euch versorgen. Zieht zu mir, damit wir hier zusammen leben können. Und sie ziehen nach Ägypten. Alle Mann, alle ihre Familien, alle noch fehlenden elf Brüder und auch die Schwestern. Sie ziehen alle nach Ägypten. Und das ist nicht selbstverständlich. Auch, dass sie danach zusammenbleiben. Jeder Bruder hat seine eigene Familie gegründet. Die Familien wurden immer größer. Aber auch da hielten sie zusammen. Keine der Familien ging irgendwann eigene Wege. Keine passte sich den Ägyptern an. Keine zog irgendwann wieder zurück eigenmächtig. Und für uns ist das manchmal selbstverständlich, dass das so ist. Naja, es ist doch das eine Volk, Israel. Es ist doch nur ein Volk. Für uns ist das selbstverständlich. Aber dieses Volk besteht aus 12 Stämmen, aus 12 unterschiedlichen Clans, Familien. Und jede Familie wurde so groß, dass sie zu einem eigenen, mächtigen Stamm wurde, wo es durchaus unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Vorlieben gegeben haben könnte. Aber sie blieben zusammen. Sie entwickelten eine gemeinsame Identität. Und das ist irgendwann bei allen Nationen passiert, die es gibt. Eine Nation fängt nicht einfach an, als Nation zu existieren. Es gibt immer eine gemeinsame Geschichte und gemeinsame Werte. Ein Nationalgefühl, Zusammenhalt in der Geschichte, das muss sich in der Gesellschaft, das muss sich entwickeln. Und auf der ganzen Welt gibt es kein Volk, das einen so starken Zusammenhalt hat wie das Volk Israel. Und das, wo sie eigentlich aus 12 einzelnen Stämmen bestehen. Und das, wo es bei ihrer Gründung, bei den Geburten dieser einzelnen Söhne, es so drunter und drüber ging. Es begann so voller Egoismus und jeder einzelne Sohn wurde in diese Familienverhältnisse reingeboren. Aber sie wurden ein Volk Gottes, weil Gott genau das mit ihnen vorhatte. Und dann können wir nochmal genauer durchdenken, wie das passieren konnte. Und das sind genau die Dinge, die auch uns einen, die machen, dass wir zusammenhalten können. 4 Dinge, die das Volk Gottes damals und die uns als Gemeinde heute eint. Und das erste ist die Grundlage von allem und das hatten wir in der Geschichte von den Erzvätern auch immer wieder gesehen. Was uns eint ist, was das Volk Gottes eint ist, sie haben dieselbe Geschichte der Gnade erlebt. Gott hat ihrer Familie seine Gnade zugesagt. Und er hat sie immer mit Gnade behandelt. Zuletzt ihre Väter, und das gilt jetzt auch weiterhin ihnen. Und die Brüder lernten das. Bei uns ist keiner besser als der andere. Wir sind Schurken. Bei uns ist keiner, der natürlicherweise eine Beziehung zu Gott hat. Aber wir sind Teil der Familie, zu der Gott gesagt hat, ich werde mit euch sein, unverdienterweise. Ich schenke euch mich selbst und ich bin euch gnädig. Und so leben auch sie, die Brüder, aus der Gnade, die ihre Väter gesehen haben und die auch ihnen noch gilt. Und genauso sind auch wir hier nicht zusammen, weil wir so toll sind, weil wir uns toll finden. Wir finden uns auch toll, aber wir sind nicht, und wir sind auch nicht hier, weil wir so fromm sind. Wir sind hier zusammen, weil wir erkannt haben, wir sind Sünder. Und weil wir erkannt haben, Gott war mir Sünder gnädig. Wir haben als Gemeinde dieselbe Geschichte der Gnade. Jeder von uns hat Beziehung zu dem Allmächtigen, weil Gott selbst für unsere Schuld gestorben ist. Keiner von uns konnte so leben, wie wir leben sollten. Aber Jesus hat es für uns getan. Das verbindet uns, das macht uns eins. Im Evangelium sind wir alle gleich, begnadigte Sünder. Und so leben wir gemeinsam, wie die Väter, aus dem Vertrauen auf Gott, dass er uns in Jesus tatsächlich gnädig ist und uns tatsächlich gerechtfertigt hat durch Jesu Tod und Auferstehung. Das Zweite, was uns eint und was durch die Gnade Gottes auch zu uns kommt, wir haben dieselben Verheißungen. Wir leben aus dem, was Gott uns gesagt hat, was er uns zugesagt hat, was er uns schenken wollte, was er uns schenken will und auch aus dem, was er uns geboten hat. Wir leben aus der Verheißung, dass er seinen Beistand verheißen hat, seine Gegenwart, dass er uns eine herrliche Ewigkeit verheißen hat. Und wir denken uns diese Sachen nicht selbst aus, sondern schauen grundsätzlich, was ist das, was er mit uns vorhat? Was ist das, was er uns bereitet hat, was er uns schenken möchte? Und es schweißt uns zusammen, wenn wir gemeinsam genau darauf schauen. Wenn wir nicht schauen, ja, was hat denn der eine mehr als ich? Warum geht es dem anderen gerade gut, aber mir nicht? Warum hat er Erfolg und ist beliebt und mich mal keiner? Wenn wir darauf schauen, trennt uns das voneinander. Wenn wir schauen, was ist uns verheißen? Welches Glück erwartet mich und welches Glück erwartet auch den anderen bei Gott in der Ewigkeit, dann verlieren solche anderen Sachen an Bedeutung. Und genau so mussten es die Brüder tun, auf die Verheißungen schauen. Was hatte Gott dem Abraham und seinen Nachkommen, Isaak, Jakob und dann uns Brüdern, was hat Gott uns gesagt, was er mit uns vorhat? Was hat er uns verheißen? Sein Beistand, ein Land, ein Messias. Seine Ewigkeit bei ihm. Das gilt ihnen allen und dann ist egal, ob einer jetzt mehr hat, mehr Geld, mehr Aufmerksamkeit oder mehr Einfluss. Was sie, die Brüder, das Volk Gottes und was uns eint, sind die Verheißungen Gottes, die er uns mit dem Evangelium von Jesus schenkt. Eine dritte Sache, die uns bzw. das Volk Gottes eint, wir durchleben gemeinsam das erzieherische Handeln Gottes. Und das haben wir bei Josef und den Brüdern schon gesehen, wie das geht. Wir lassen es zu, dass Gott uns zusammenbringt. Und auch wenn Konflikte und Schwierigkeiten da sind, sehen wir darin die Hand Gottes. Wir vertrauen darauf, dass er einen guten Plan hat und wissen. In diesem Plan geht es nicht zuerst um uns, sondern um ihn. Und wir lassen ihn an uns arbeiten, an unserer Einstellung, unseren Gefühlen, unseren Herzen. Was uns eint, ist, dass wir gemeinsam das erzieherische Handeln Gottes erleben. Und dazu gehört dann auch eine vierte Sache, die uns eint und die Brüder damals einte. Es eint uns, wenn wir lernen, immer zusammenzuhalten und einander zu vergeben. Konflikte kommen. Wir tun uns gegenseitig weh. Manchmal unabsichtlich. Manchmal auch, weil wir innen drin wirklich böse sind. Oder auch, weil wir noch nicht ganz geheiligt sind. Wir tun uns weh. Aber auch dann müssen wir zusammenhalten. Und das geht nur, wenn wir uns vergeben. So wie es Josef und die Brüder machen. Und das können sie und das können wir wegen den anderen Sachen. Nur deswegen können wir das, weil Gott uns gnädig ist. Und wir wissen, dass er auch mit dem Bruder und mit der Schwester gnädig ist. Und weil wir wissen, das Beste kommt noch. Wenn wir uns nicht vergeben, werden wir auf kurz oder lang Distanz zueinander aufbauen. Wir müssen einander vergeben. Und wir müssen zusammenhalten und auch zusammen sein wollen. Und auch das geht nur, wenn wir über manche Schwächen des anderen hinwegsehen. Und man auch von sich selber weiß. Auch mich müssen die anderen aushalten. Aber auch ich darf da lernen, dass sie es tun. Und auch wenn sie es mal nicht tun, darf ich wiederum lernen, mit ihnen Geduld zu haben. Was uns eint ist, dass wir zusammenhalten und einander vergeben. Und dann haben wir diese vier Sachen, die uns als Gemeinde eint. Wir haben dieselbe Geschichte der Gnade, wir haben dieselben Verheißungen, wir durchleben gemeinsam das erzieherische Handeln Gottes und wir lernen immer zusammenzuhalten und einander zu vergeben. Und ihr Lieben, ist es nicht genial, Teil so einer Gemeinschaft zu sein? Bei allem, was unvollkommen in dieser Welt, ja. Oder wenn deine Familienverhältnisse komplett schwierig sind, ja, und auch bei allem, was unvollkommen ist, noch bei uns in der Gemeinde, sich aber trotzdem vor Augen zu halten. Es ist so wertvoll, wertvoll wie nichts, zu Jesus zu gehören. Und es ist so wertvoll, zu der Gemeinschaft gehören zu dürfen, die er sich erwählt hat und die er durch sein Evangelium hervorgebracht hat. Es ist ein Geschenk, durch solche Sachen, wie es hier steht, durch solche Sachen miteinander verbunden zu sein. Mach dir immer bewusst oder immer wieder, wenn du es vergisst, mach dir bewusst, welchen Wert Gemeinde hat. Gemeinschaft der Nachfolger Jesu. Habe vor Augen, was uns eint. Und lasst uns diese vier Sachen hochhalten. Jeder einzelne von uns. Dass wir uns mit diesen vier Sachen eins machen lassen. Gottes Gnade hat so eine Kraft. Gottes Verheißungen geben so einen guten gemeinsamen Blick in die Zukunft. Und Gott handelt mit so heilsamen erzieherischen Maßnahmen. Nichts gibt uns so eine Identität wie Gott, persönlich und auch für uns als Gemeinschaft. Und dann haben wir hier ein super entscheidendes Kapitel, das es auf den ersten Blick kein bisschen ist. Aber wir sehen hier, wie schwierig die Verhältnisse waren. Und auch egal, wie schwierig die Familienverhältnisse bei dir sind oder wie unfähig du dich zur Gemeinschaft fühlst, trotz so schwieriger Verhältnisse wurde man eins, weil Gott selbst am Werk war. Und Gott ist bei uns am Werk. Das und nur das ist unsere Hoffnung und trägt unsere Gemeinschaft als Gemeinde. Amen.